Ja, wie sind wir? Und was hat das Bild, was wir am Anfang schon gesehen haben, mit dir und mit mir zu tun? Das ist ja eine heiße Frage, ne? Bisschen krass, das Bild, oder? So ganz graue Gestalten sitzen da in einem Wartezimmer und dann steht da Hoffnung trotz schonungsloser Diagnose, Römer 1 bis 3. Aber wir haben in Römer 1 doch gerade bei der Lesung was richtig Schönes gehört. Wir schämen uns des Evangeliums nicht, sagt der Apostel dort. Und doch muss man sagen, dass Römer 1 bis 3 eigentlich eine schonungslose Diagnose unseres menschlichen Zustandes enthält. Und auch wenn ich nicht diese ganzen Kapitel jetzt lese, ganz bewusst nicht, sondern nur in Auszügen und in der Deutung vortrage, dann ist es wichtig und mein Tipp an euch, lest es mal. Lest es auch für euch persönlich mal. Schlagt in den nächsten Tagen vielleicht noch heute die Bibel auf und lest mal Römer 1 bis 3. Wir werden die ganzen ersten 8 Kapitel uns in den nächsten Wochen anschauen. Und es ist wichtig. Es ist wichtig zu verstehen, denn wir sagen ja oft, wir reden davon, dass Menschen Jesus kennenlernen sollen. Und wir reden davon, dass Menschen Rettung finden, wenn sie Jesus kennenlernen wollen. Von was werden wir denn da eigentlich gerettet? Warum machen wir unsere Arbeit hier? Warum machen wir MyWay? Das findet sich unter anderem im Römerbrief. Nach einem Briefanfang, wie üblich in antiken Schriften damals, wo er an die Gemeinde in Rom schreibt und von der er sagt, dass er sie gerne in Zukunft besuchen möchte, also eine Gemeinde, die Paulus offensichtlich noch nicht besucht hatte, schreibt er an diese Gemeinde, die aus Juden, die den Messias in Christus erkannt hatten, und aus Römern, aus Griechen, aus allen möglichen Menschen, aus den ganzen Völkern im Römischen Reich. Er schreibt an diese Gemeinde und wahrscheinlich in dem großen Rom nicht nur eine Gemeinde, vielleicht mehrere Gemeinden. Er schreibt an Menschen im Zentrum der damaligen Welt. Mit all den religiösen Strömungen, ein Schmelztiegel auch der Religionen, mit unterschiedlichsten Vorstellungen über das Leben, über Ethik und Moral. Und dann schreibt er, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Warum sollte man sich für das Evangelium auch schämen? Vielleicht wegen der folgenden Verse, die wir gleich betrachten werden. Er schreibt davon, dass die gute Nachricht die Kraft Gottes ist zu retten, und zwar alle. Und dass das was mit dem Glauben zu tun hat. Wenn wir im Einblickseminar, wozu ich nochmal herzlich einlade, die blauen Flyer sind draußen, das ist das Gemeinde-Kennenlern-Seminar, wenn du hier neu bist und vielleicht auch mal Mitglied werden willst, zu hören, warum uns zum Beispiel der Glaube wichtig ist und was der Glaube eigentlich bedeutet. Und dann zitiert er das Alte Testament, aufgrund des Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen. Und gerecht, da macht es bei den meisten gleich Klick. Das ist doch ein eher juristischer Begriff, oder? Wer ist denn gerecht? Wer ist gerecht? In Kapitel 2, 1 bis 2 folgt dann, dass der Apostel sagt, keiner ist gerecht. Das ist eine bittere und unschöne Erkenntnis. Keiner ist gerecht. Der Mensch, sagt er in den Kapiteln, kann von sich aus nicht zu Gott kommen. Es ist dem Menschen schlichtweg unmöglich. Und das gilt für die Gottlosen, also für die Völker, die nicht zum jüdischen Volk gehörten, dem Gottesvolk. Also Römer, Griechen werden da manchmal genannt als Begriffe, die halt nicht zu den Juden, zu dem Volk Gottes gehörten. Es gilt aber auch für die Moralischen. Auch die, die eigentlich von ihrer Moral und allem her doch Hoffnung haben könnten, dass sie mal in den Himmel kommen und vor Gott ohne Schuld dastehen. Auch denen spricht er ab, dass das der Weg ist, wie sie in den Himmel kommen. Und auch den Religiösen spricht er das ab. Auch denen, die in der Religion ihre Rettung suchen. Gleich in Vers 18 spricht der Apostel davon, dass der Zorn Gottes die Menschen trifft. Der Zorn Gottes. Jetzt wird's peinlich, oder? Man muss doch heute nicht mehr über den Zorn Gottes sprechen, oder? Doch, weil es auch um die Heiligkeit Gottes geht. Und weil die Bibel uns lehrt und zeigt, was wir für einen heiligen himmlischen Vater, was für einen heiligen Gott wir haben. Bibelstarter, gleich die nächste Werbung. Auch da möchte ich wieder einen neuen Hauskreis starten. Da machen wir ganz lange erstmal Altes Testament und schauen uns an, wer da sich offenbart in Gottes Wort. Wer dieser Gott ist, um den es in der Bibel geht. Und die Leute, die da mitmachen, die werden sich am Ende werden sie kapieren, warum ich so lange darüber rede, wer Gott ist und wie er uns im Alten Testament vorgestellt wird, als der heilige Gott. Der Zorn Gottes, also sein Strafgericht, kommt über die Gottlosigkeit, über das Unrecht der Menschen, die die Wahrheit unterdrücken. Ich hätte so ein paar Ideen, wo ich mir vorstellen könnte, dass es für manche Menschen bitter wird, wenn sie mal vor Gott erscheinen, bei all dem, was an Verdrehung, Unwahrheit, Machtmissbrauch, Gewalt und Krieg im Moment unsere Welt ausmachen. Ich glaube, jetzt verstehen wir eher, warum der Zorn Gottes eine legitime Antwort Gottes auf alle Gottlosigkeit in dieser Welt ist. Glaubt ihr denn wirklich, dass all die Menschen, die Schreckliches in dieser Welt tun, am Ende ungeschoren davonkommen? Ich glaube das nicht. Gibt diese Lehre auch unter Christen, dass am Ende Gottes Liebe alle und alle irgendwie rettet, die Allversöhnung. Ich kenne diese Gedanken, gerade wenn es um liebe Menschen geht, die Jesus nicht gefunden haben, dann ist diese Frage sofort da, was wird denn mit dem oder der mal sein? Werde ich den oder die in der Ewigkeit wieder treffen? Ich möchte in der Ewigkeit viele wiedersehen. Und deshalb halte ich es für wichtig, was wir hier für eine Arbeit machen. Aber ich bin mir auch sicher, dass man manche nicht wiedersehen wird. Ich glaube nicht, dass man einen Putin im Himmel wiedersehen wird. Es sei denn, er bekehrt sich noch auf den letzten Strecken seines Lebensweges. Ich glaube nicht, dass man einen Trump wiedersehen wird, was er so alles an Lügen und Verdrehungen raushaut und alle, die ihm dazu arbeiten. Ich glaube nicht, ach, ich könnte so viel erzählen, was ich nicht glaube, dass wir die im Himmel wiedersehen werden. Es gibt eine auch juristische Gerechtigkeit Gottes. Und über Gerechtigkeit sprechen wir jetzt. In Vers 19, da kommt ein Thema auf, was in der letzten Predigt auch über die Frage, können wir was über Gott wissen? Gibt es einen Gott? Aufkam. Da sagt der Apostel, dass sich Gott von Anbeginn der Zeiten zu erkennen gegeben hat, in der Schöpfung. Wenn wir die Schöpfung betrachten, sagt er, und wenn wir offen dafür sind, dann können wir in den Wundern dieser Schöpfung Gott erkennen. Aber er sagt an dieser Stelle auch, dass wir ihn in unseren Herzen erkennen können. Denn von Gott ist etwas in unsere Herzen gelegt worden. Das, was von Gottes Herrlichkeit, von seinem Gedanken, wie wir als Menschen sein könnten, in jedem liegt. Im biblischen Unterricht schauen wir uns immer die 10 Gebote an und dann sagen wir, jetzt überlegt mal und vergleichen das. Das, was in den 10 Geboten steht, das findet sich zum Beispiel in Variation auch im Grundgesetz. In fast allen Kulturen dieser Welt sind die Gebote, besonders der 2. Tafel, wo es um die Beziehung von Mensch zu Mensch geht, eigentlich sind sie überall da, als hätte Gott etwas in den Völkern der Welt, in den Menschen ins Herz gelegt, das eigentlich alle wissen, du sollst nicht betrügen. Wenn du lügst, dann zerstörst du das Miteinander, das Vertrauen. Wenn du stiehlst, dann machst du etwas, was du selber nicht erleiden willst. Wenn du die Frau eines anderen oder den Mann einer anderen begehrst, wenn du die Ehe brichst, dann machst du etwas, was fürchterliche Folgen hat. Und irgendwie gibt es das in allen Kulturen, in allen Religionen. Als hätte Gott da etwas in die Herzen der Menschen gelegt. Aber die Menschen hören nicht darauf. Sie werden nicht sensibel durch das, was Gott ihnen von sich zeigt. Und dann schildert der Apostel, wie sie mit eigenen Gedankenspielen auf die Suche gehen. Auf die Suche. All die Religionen sind letztendlich Suche nach Gott. Sie schaffen sich, sagt er, Götzen aller Art und so überlässt sie Gott in ihrer Gottlosigkeit ihren Begierden. Gott ist ein Gentleman. Wenn wir unser Leben selbst in die Hand nehmen, dann dreht er sich auch mal weg und überlässt uns uns. Und wenn das, was uns eigentlich ausmacht, der, auf den wir hin geschaffen sind, nicht mehr unser Gegenüber ist, dann brauchen wir irgendetwas, irgendeinen Halt, irgendetwas, was uns oft und eigentlich in der Regel leider in die Sackgasse führt. So überlässt Gott sie ihren Begierden, sagt der Apostel weiter. Als Folge suchen sie Erfüllung in allem Möglichen, in der Sexualität, außerhalb dessen, was Gott als Grenzen dieser Sexualität als Grundlage gegeben hat. In Habgier, in Unrecht aller Art. Lest selber mal das Ende von Römer 1. Es ist ernüchternd. Und in Vers 32, sie tun das, trotzdem sie Gottes Gebote kennen. Dabei meint der Apostel nicht die 10 Gebote, die dem Volk Israel gegeben waren, sondern, wie ich schon sagte, das, was Gott in unser Herzen gelegt hat. Das, was an Wissen da ist, wie Mensch und Mensch miteinander umgehen sollen, was Recht und Unrecht ist. Das, was auf der zweiten Tafel steht, es findet sich in allen Kulturen unserer Welt. In Kapitel 2 weitet Paulus dann dieses Urteil Gottes aus. Nicht nur die Gottlosen, sondern auch die Moralischen verurteilt er da. Die, die sich selbst für etwas Besseres halten, da können durchaus möglicherweise auch Christen mitunter zu finden sein. Juden der damaligen Zeit auf jeden Fall. Die, die gerne andere verurteilen. Und er sagt, auch durch ihr Tun können sie nicht vor Gott bestehen. All die Ideologen. Ihr kennt das, oder? All die Ideologen, wie sie auch heißen, Kommunismus, Sozialismus, Kapitalismus, Liberalismus, Nationalismus, Pazifismus. Merkt ihr eigentlich was? Da ist immer dieses Ismus hintendran, auch bei Humanismus. Manchmal in Gesprächen mit Menschen wundern sie sich, wenn ich auch vom Humanismus nicht viel halte. Wisst ihr eigentlich, dass viele der Haupttäter des Nazireiches eine humanistische Bildung genossen hatten? Und dass sie aus ihrem Gedankengebäude, das Gute zu fördern, durchaus auch dann denken konnten, dass man dann das Schlechte ausmerzen muss in der Kultur. Humanismus. Immer strebend sich bemühen, dann schaffen wir das Gute. Ihr wisst, wie das Gute 1945 dann endete. Immer diese Ismus. Irgendwie habe ich es mit diesen Ismus-Geschichten. Immer wenn Ismus hinten dran hängt, dann geht es um den Werkzeugkasten der Ideen. Da steckt das griechische Hauptwort Ismos dahinter. Und dann folgt aber heute ein Gedankengebäude. Im Prinzip geht es immer darum, dass man nicht mehr auf der Suche sein muss, sondern ein System erfindet, wenn man nun mal Gott losgeworden ist, eine Überzeugung, Festlegungen. Und manchmal aus der Beobachtung von Verhaltensweisen von Menschen formt man dann eine Ideologie, die am Ende die Menschheit retten soll. Und soll ich sie nochmal alle vorlesen? Haben diese Ismusse es geschafft, die Menschheit zu retten? Am Ende von viel Moral kommt meistens nichts Gutes raus. Und moralisierende Politik kann ich ehrlich gesagt auch mittlerweile nicht mehr hören. Paulus nimmt sich diese Moralapostel vor, zu denen auch Religiöse gehören. Religiöse, die sich für was Besonderes halten. Ich habe die richtige Überzeugung. Ich habe das richtige Bibelverständnis. Auch unter Freikirchlern gibt es da wunderschöne Diskussionen und manchmal denke ich, ich möchte nicht mehr. Ich habe das Richtige. Auch christlicher Fundamentalismus kann Fürchterliches anrichten. Christlicher Fundamentalismus, ja, das gibt es. Das sind zwar nicht die Christen, die jetzt von der Abtreibungsklinik auf irgendwelche Leute schießen, auf den Arzt, der die Abtreibung vielleicht vornimmt. Das sind die Ausreißer, die Spinner. Aber der christliche Fundamentalismus richtet auch viel Schaden ab. Er vermittelt den anderen, du glaubst nicht richtig, ich glaube richtiger. Ich habe die richtige Bibelübersetzung oder Interpretation. Ich erinnere mich noch in den ersten Zeiten der Flüchtlingskrise, wie wir in meiner Zeit anfingen, auch in der Flüchtlingshilfe zu arbeiten, in runden Tischflüchtlinge, so wie hier wir das mit dem Willkommen-Team auch zusammen machen. Wie irgendwann mir eine Frau, die diesen runden Tisch leitete, erzählte, dass ein junger Muslim, der in einer der vielen sehr gläubigen Gemeinden im Umfeld zum Deutschkurs gegangen war, irgendwann zu ihr kam und sagte, da gehe ich nicht mehr hin. Da gehe ich nicht mehr hin zu diesen Christen, die sind wie IS. Ich hätte weinen können, aber auch irgendwie in die Tischkante beißen können. Aber was für eine Weisheit hatte dieser junge Mann. Er merkte, dass bei diesen Christen etwas ähnlich ist wie bei der IS, bei den Fundamentalisten des Islams, vor denen er geflohen war. Ja, das gibt es, auch christlichen Fundamentalismus, und der ist nicht gerade für seine Menschenfreundlichkeit bereichernd oder bekannt. Wir schauen uns diesen Römerbrief an, weil es offensichtlich um etwas Wichtiges geht. Und das, was der Apostel in Römer 3, Vers 10 sagt, es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Auch nicht einen einzigen. Oder sitzt hier ein einziger unter uns? Oder ist wenigstens der Pastor einer, wo es klappt? Nee, ne? Wir sind alle auf einer Stufe. Es gibt keinen, der vor Gott von sich aus mit seiner Leistung gerecht wird. Auch die ganz willensstarken Frommen schaffen es nicht. Irgendwo gibt es das Bild von einem Gericht, wir müssen alle vor Jesus erscheinen. Und ich habe so dieses Bild mal gehabt wie ein Strohfeuer. Habt ihr ein Strohfeuer schon mal erlebt? Ne? Das brennt auf und zack, ist schon verloschen. Da stehen wir vielleicht mal als fromme Leute vor Jesus und bilden uns was ein auf unsere frommen Leistungen. Und während wir das noch im Kopf haben, erzählt uns Jesus oder wird uns deutlich, wie groß die Gnade Gottes ist, wie groß das Geschenk Gottes ist. Und all unser Frommes, was uns darauf einbilden, das geht wie so ein Strohfeuer auf und erlischt. Paulus Fazit ist vernichtend. Aber er spricht in diesen Kapiteln auch über die Grundlage dieses Urteils, nämlich das Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Sünde auf, Römer 3, Vers 20. Es gibt einen Grund, warum Menschen das erfahren. Und wenn sie sich dem stellen, dann lernen sie, wie hoffentlich, oder nein, es hat es ja nicht gelernt, das Volk Israel es gelernt haben hätte können, dass sie halt mit der Einhaltung all der Gebote, der Tora, der fünf Bücher Mose und des Gesetzes, was die Pharisäer daraus gemacht hatten, halt nicht das Richtige getan haben. Denkt an Paulus, seine Erkenntnis, wie er zu Christus findet und wie er nachher darüber spricht, dass er das, was er meinte als frommes Tun, damit vor Gott angeben zu können, dass er das alles für nichtig hält, ein Dreck hält es. Und woran erkennt er das? Woran erkennen Menschen, dass sie vor Gott nicht einfach so ohne Anklage, ohne dass Gott mit ihnen ein Problem hätte stehen können? Natürlich durch Gottes Wort, durch das Gesetz. Wer hält denn zum Beispiel nur die zweite Hälfte der 10 Gebote? Du sollst nicht lügen. Oder die Zuspitzung der 10 Gebote. Welche Zuspitzung meine ich? Die Bergpredigt. Uns allen wird irgendwie komisch, wenn wir die Bergpredigt lesen und darin lesen, wie Jesus das nochmal zuspitzt, was vor Gott eigentlich gefordert ist und was nicht bestehen kann. Und wenn wir uns dem stellen und wenn wir uns diesem Spiegel hier stellen, da schaut einer in den Spiegel und was sehe ich dann? Mache ich mir etwas vor darüber, wie fromm und wie zufrieden Gott mit mir sein könnte, oder stehe ich dazu, dass ich bis zum letzten Atemzug ein Sünder bleibe? Jetzt kommt das nächste Wort, worüber ich mich schämen könnte. Ich muss von Sünde sprechen. Das machen wir heute nur noch ungern in unserer Kultur. Sünde, ja. Zielverfehlung heißt das. Ich verfehle das Ziel. Ich verfehle nicht nur das Ziel am Ende, dass ich einmal bei Gott sein werde. Ich verfehle auch jetzt schon das Ziel, so zu leben, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Wenn ich mich verstricke in all die Dinge, die vor Gott eigentlich nicht bestehen können und die sich Gott nicht gedacht hat, dann lebe ich nicht zum Segen für mich und für andere Menschen, sondern oft zum Fluch. Ich verfehle auch das Ziel, dass Gott mit mir in dieser Welt etwas hinterlassen kann, dass ich zum Segen in dieser Welt werde. Menschen, die das leben, was Gott mit ihnen sich vorgesehen hat, die aussteigen aus all der Selbstoptimierung, neulich gelesen, mit diesen Smartwatches und Trackern und was es da nicht alles gibt und auf dem Handy, oh, da schicken sich meine Kinder schon gegenseitig ihre sportlichen Erfolge. Warum machst du nicht mit, Papa? Ja, warum wohl? Ne? kann ich nicht bestehen. Mache ich nicht mit. Meine Frau macht, glaube ich, mit. Können Sie mal fragen, ob sie gegen unsere Kinder anstinken kann. Die Selbstoptimierung, dieser Wahn, dieser Gesellschaft, sich selbst zu optimieren. Wisst ihr, was da läuft? Gerade unter jungen Menschen, jungen Erwachsenen? Was für ein Stress. Brauche ich das? Muss ich das? Große Frage, wenn ich in den Spiegel sehe, was ich sehe. Vielleicht kann ich es manchmal nicht aushalten, was ich da sehe. Nochmal kurz zusammengefasst. In Kapitel 1 geht es sehr stark um die Heidenwelt. Gott ist in der Natur erkennbar, wird aber abgelehnt. Kapitel 2, die religiöse Welt. Religion nutzt nichts, schützt uns nicht vor dem Urteil Gottes. Und in Kapitel 3 geht es nochmal um die gesamte Menschheit. Alle stehen unter der Herrschaft der Sünde. Und damit fährt der Apostel ein Thema auf oder ein Begriff bringt er ins Spiel. Der steht da zwar nicht, aber es ist ein ganz wichtiger. Es geht hier um Selbstgerechtigkeit. Selbstgerechtigkeit. Was heißt das? Sich selbst gerecht sprechen, kann ich das? Ja, kann ich. Ich kann mir was vormachen darüber. Ich kann mir was vormachen darüber, wie es um mich steht. Ich kann mir was vormachen darüber, wie es um meine Gesundheit steht. Und das geflissentlich weiter übergehen und bekomme irgendwann die Quittung. Ich kann mir etwas vormachen über meine Position gegenüber dem Heiligen Gott und die Quittung kommt irgendwann. Ich kann mir in vielen Bereichen etwas vormachen. Selbstgerechtigkeit, sich selbst aus dem Sumpf ziehen, sich selbst retten aus dem Strudel, das funktioniert nicht. Mir kommt gerade das Bild, was Rettungsschwimmer einem immer wieder sagen. Wenn du einem Ertrinkenden helfen willst, dann musst du so lange warten, bis er aufhört zu schreien. Dann kannst du ihn rausziehen, dann kannst du dich ihm nähern. Und ich habe manchmal den Eindruck, das ist bei uns Menschen auch so. Wenn wir richtig im Graben liegen, in der Gosse liegen, dann hat Gott endlich die Möglichkeit, uns wirklich zu packen. Dass ich heute hier stehe, hat mit einer Situation in meinem Leben zu tun, wo ich völlig alles verbockt hatte. Alles verbockt. Die Diplomarbeit auch noch beim Rektor der Hochschule vergeigt. Den Zeitplan nicht eingehalten, weil ich so viel Geld nebenher schon verdient habe, dass ich es nicht geschafft habe. Mein Notanker in die Krankenpflege wieder zurückgehen, vergeigt. Der Rücken war nämlich kaputt. Was mache ich jetzt? Und da hat mich Gott erwischt, wo ich nicht mehr klar kam mit mir selbst und mit all meinen Schlichen, meiner Intelligenz, meiner Trickserei, meinem allen was vormachen. Da hat mich Gott erwischt. Und er hat mich in den letzten Wochen wieder daran erinnert, dass ich Jesus damals einen Blankoscheck ausgefüllt habe. Du darfst bestimmen. In meiner Not wusste ich nur noch diesen Ausweg. Du darfst bestimmen, Jesus. Ich muss jungen Leuten immer erklären, was ein Blankoscheck ist, ne? Scheckheft, ihr Eltern kennt das noch. Unterschrift, so und so viel, in Worten für. Und dann hat mich Jesus an die Hand genommen. Und es geht nicht darum, dieses Wort nur einfach aus unserem Sprachgebrauch durchzustreichen. Es geht darum, das wirklich auszuixen. Weg damit. Du kannst selbst nicht deine Gerechtigkeit schaffen. Paulus sagt, Schluss damit. Nicht einfach nur durchstreichen, sondern Gott macht hier einen Strich durch alle moralische oder religiöse Hoffnung. Und das ist wichtig. Und da sind wir bei diesen Kapiteln oder überhaupt bei Römer 1 bis 8, sind wir bei einem grundlegenden Thema, nämlich dem der Reformation. Nochmal zur Erinnerung, Römer 1 bis 3. Ohne diese Kapitel hätte Martin Luther nie die befreiende Entdeckung der Gerechtigkeit Gottes gemacht. Dieses sola gratia, sola fide, allein durch die Gnade Gottes, allein durch den Glauben, allein durch Christus. Wir sind bei einem Kernthema des evangelischen Glaubens, der Reformation. Und so interessant, wie, obwohl das eigentlich unsere Basis ist, auch in FEGs, durch die Hintertür so gerne immer wieder das, aber ja, ich tue ja doch noch was, ne? Als könnten wir mit der anderen Seite, wenn wir in den Spiegel schauen, manchmal nicht umgehen, dass da auch viel Sünde ist, heben wir dann andere Bereiche, wo wir stark sind, irgendwie hervor und sind stolz darauf. Wo ist dann das allein durch Gnade, allein durch Glauben, allein durch Christus? Ich habe mich taufen lassen. Selbst in diesem Wort kann schon etwas von ich habe. Nein, du wurdest getauft. Du hast dich nicht selber untergetaucht hier. Du wurdest getauft. Römer 6, werden wir uns damit beschäftigen, was das bedeutet. In Römer 1, Vers 17 heißt das, aufgrund des Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Bevor Luther das so formulierte oder diesen Vers entdeckte, saß er da und es quälte ihn die Frage, wie kann ich vor diesem Gott geschehen? Weil er aus der damaligen Theologie, aus der Prägung, aus dem Katholizismus die Gerechtigkeit nur verstand als eine Strafe, eine juristische Gerechtigkeit. Und genau spürte, so kann er nicht vor Gott bestehen. Er hatte Angst, so wie viele zu seiner Zeit. Übrigens auch zu unserer Zeit. Viele Menschen, auch religiöse Menschen, stecken immer noch in der Angst vor Gott oder vor Allah oder vor den Göttern oder was weiß ich. Angst ist ein prägendes Element von Religion und dass Menschen religiös werden und etwas suchen in der Religion. Jetzt habe ich ein schönes Bild. Guck mal, was mit KI heute alles möglich ist. Habt ihr den Luther eben noch im Blick? Soll ich nochmal zurück? Ne? Da sah er ganz sauer aus. KI ist genial, ne? Bring dem Luther, ob er so aussah, weiß ich nicht. Gibt andere Zeichnungen von ihm. Aber das hat die KI draus gemacht. Ja? Gottes Gerechtigkeit ist nicht eine richtende, sondern die Gerechtigkeit Gottes ist eine schenkende. Die schenkende Gerechtigkeit Gottes. Dass er uns nicht richtet, sondern alles dafür tut, dass wir gerettet sind. Dass er uns seine Gnade schenkt. Und ja, in Römer 3, Vers 20 heißt es, schließlich verhält es sich doch so. Kein Mensch ist vor Gott gerecht, weil er die Gesetze befolgt. Vielmehr erkennen wir erst durch das Gesetz, was Sünde ist. Lest das ruhig nochmal, auch das Kapitel davor. Das Gesetz ist nicht der Weg zur Rettung und Heiligkeit. Im Alten Testament zeigt uns das Volk Gottes, die Juden, dass sie es nie geschafft haben. Deshalb mussten sie opfern. Deshalb mussten sie sich freikaufen durch das Blut von Tieren. So wurde ihnen klar, dass ihre Sünde Blut kostet, Schlimmes dadurch geschieht. Und für Luther war diese Erkenntnis der Hammer, um alle menschliche Selbstgerechtigkeit ein für alle Mal zu zerstören. Und dann kämpft er mit den anderen Reformatoren und mit anderen, die immer wieder doch so ein bisschen was tun wir und was tut Gott? Müssen wir nicht doch etwas tun? Kennt ihr dieses Gefühl, dass wir doch etwas tun müssen? Das Wunder ist, obwohl wir manchmal das Falsche tun oder nichts tun, ist Gottes Gnade immer noch da für den, der sie sich schenken lässt. Alle Selbstgerechtigkeit wird zerschlagen. Die Falle der Selbstgerechtigkeit damals und heute. Ich habe ein bisschen überlegt, was ist denn das, was damals war, als Paulus das schrieb, und was ist denn das, was heute im Prinzip auch für uns eine Gefahr ist? Da ist einmal das Wissen, ne? Wissen versus Anwendung. Die Juden dachten, wir haben die Tora. Wir wissen alles. Und deshalb, wir sind im Besitz der Offenbarung und sind uns sicher. Und ich habe vorhin schon gesprochen über die Christen, die denken, wir haben das richtige Weltbild, wir sind bibeltreu. Das alles rettet nur nicht richtig, ne? Gott für richtig zu halten, reicht nicht. Gott muss dein Vater durch Jesus Christus werden, das rettet. Sich für was Besseres zu halten, auch das nicht. Sich für was Besseres zu halten, das ist die Geschichte, die Jesus oft mit den Juden durchgekaut hat, wenn er merkte, wie sie sich für was Besseres hielten. Und leider erlebe ich das auch manchmal mit uns Christen heute, auch im Internet, was so manche da posten und veröffentlichen. Wie schnell sind wir in der Gefahr, wenn wir die Ablehnung vielleicht auch für unseren Glauben erleben, auf so eine Stufe zu gehen, ich bin okay, und auf die anderen herabzuschauen, auf die Welt herabzuschauen. Wie gut, dass wir nicht sind so wie die, ne? Und dann Fassade, ach, das wäre alles einzelne Predigt wert, ne? Fassade, Blindheit für das Herz. Wir sind vordergründig anständig, aber was ist im Herzen los? Was im Herzen los ist, merkt man manchmal, wenn der so anständig und so toll rüberkam, so fromm rüberkam, plötzlich so richtig rauslässt, was im Herzen ist. Und das ist manchmal erschreckend. Gottes Geduld, nicht seine Zustimmung, das ist auch interessant. Mir geht es gut. Gott ist offensichtlich mit mir zufrieden, also straft er mich nicht, also muss er doch mit mir zufrieden sein. Mein Leben läuft gut. Das ist wie eine Bestätigung für meinen Weg, oder? Aufpassen. Aufgepasst. Nicht Gottes Geduld mit seiner Zustimmung verwechseln. Dass Gott nicht eingreift, dass er nicht, wie es die Geschichten auch gibt, die Erde sich auftun lässt oder Feuer vom Himmel fallen lässt oder vielleicht in manchem Gemeindehaus mal eine lokale Sintflut schenkt. Das heißt nicht, dass er uns und unserem Tun zustimmt. Nicht vergessen, Gott vergisst nicht. Und als letztes die Sehstörung. Wir schauen in den Spiegel und sehen nicht mehr, wie Gott uns sieht. Auch das gibt es. Der zufriedene Christ, der auf andere herabschaut und nicht richtig hinschaut bei sich selbst. Und das ist ein Satz, den müsst ihr durchkauen, ne? Vor Gott gibt es keinen Unterschied zwischen einem Schwerverbrecher und einem frommen Christen. Könnt ihr das so unterschreiben? Jeder braucht zu 100% Gottes Gnade. Du kannst am Strand oder an den Klippen irgendwo in Frankreich stehen und ins Wasser springen und rüber nach Amerika schwimmen wollen. Und der Schwerverbrecher mit seinem belasteten Gewissen geht vielleicht schon nach 100 Metern unter. Und der Fromme, ohne diese Belastung, vermeintlich Fromme, springt auch ins Wasser und geht nach einem Kilometer unter. Es kommt keiner bei Gott an, der nicht Gottes Gnade kennengelernt hat. Es gibt keinen Grund, sich für was Besseres zu halten oder für was Schlechteres. Ich finde, das ist eine schöne Botschaft, auch für die, die vielleicht in eine Gemeinde kommen und sich auf den letzten Platz hinten beim Ausgang, wie oft habe ich das erlebt, am letzten Platz hinten beim Ausgang, spät kommen und früh gehen, weil ich mich eigentlich nicht würdig empfinde unter diesen ganzen frommen Leuten. Das ist eine tolle Botschaft. Wenn du so denkst von dir oder auch zu Hause am Bildschirm und dich nicht hierher traust, weil du denkst, das sind alles so fromme Leute, dann komm hierher, mitten unter uns, setz dich neben mich. Jeder von uns ist genauso erlösungsbedürftig wie du, der du schlecht von dir selber denkst. Ein kurzes Wort noch aus Luthers Vorrede zum Römerbrief. Dieser Brief ist das wichtigste Stück des Neuen Testaments und das allerfeinste Evangelium. Man kann ihn nie zu viel lesen oder betrachten. Bitte lies ihn doch mal. Bitte tu dir das an, wenigstens nach dieser Predigt die ersten Kapitel. Es ist das Ende von allem Vergleichen. Vor Gott sind alle gleich. Es ist eine wichtige Erkenntnis. Insbesondere, wenn du Menschen einladen willst, wenn du Menschen von deinem Glauben erzählen kannst, wenn du ihnen gegenübertrittst mit einer Haltung, ich bin okay und du bist nicht okay. Die Leute sind so schnell weg. Du kannst gar nicht gucken, wie schnell die weg sind. Und wenn du ehrlich bist, hast du das doch auch. Wenn dir ein anderer rüberbringt, ich bin okay, aber du, Detlef, du bist nicht okay. Weg sind sie. Aber wie ist das und was heißt das für das Klima unserer Gemeinde und auch bei Maiwe, wenn wir einladen, wenn wir auf einer Stufe stehen mit den Menschen, die hier nach Gott suchen. Wenn wir nichts vormachen, sondern ehrlich sind. Gott hält dir diesen Spiegel nicht vor, um dich zu ärgern. Das denken manchmal die Leute, besonders wenn ihr Gottesbild noch irgendwie im Trüben hängt. Du brauchst dich nicht fürchten, in den Spiegel zu schauen. Denn was da auf dich wartet, ist, dass Gott dich retten möchte. Er möchte dich retten. Gott will dir helfen. Und jetzt bitte ich Selina nochmal, uns aus der Bibel vorzulesen.
Ich lese aus Römer 3, Vers 21 bis 24. Aber jetzt ist Gottes Gerechtigkeit offenbar geworden, und zwar unabhängig vom Gesetz. Das bezeugen das Gesetz und die Propheten. Es ist der Glaube an Jesus Christus, der uns die Gerechtigkeit Gottes zugänglich macht. Der Weg zu ihr steht allen Glaubenden offen, Denn in dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben keinen Anteil mehr an der Herrlichkeit Gottes. Sie verdanken es also allein seiner Gnade, dass sie von Gott als gerecht angenommen werden. Er schenkt es ihnen aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist.
Danke, Selina. Ich möchte beten mit uns, bevor wir noch einmal singen gleich. Danke, Vater im Himmel, für das Geschenk deiner Gnade. Danke für deine Vergebung, Jesus. Danke, dass du gekommen bist, um uns zu retten. Dass du anbietest, dass wir unsere Schuld bei dir loswerden. Du hast sie ans Kreuz getragen. Wir dürfen frei von aller Schuld vor unseren himmlischen Vater treten. Lass uns darüber nicht hochnäsig werden. Nicht eingebildet, nicht stolz. Ich stehe hier als einer unter Millionen. Und wir sind alle auf dich, Herr Jesus, und auf deine Gnade, Vater im Himmel, angewiesen. Und danke, dass du sie uns schenkst. Und danke für Paulus, der das so wunderbar entfaltet im Römerbrief. Danke, dass wir leben dürfen, obwohl wir eigentlich sterben müssten. Danke, danke und nochmal danke. Amen.